Man kann in der Geschichte der neuen Musik seit ungefähr 1910 verfolgen, dass ausgehend von der Eroberung der Atonalität oder von der Befreiung von den tonalen Zwängen nach und nach die Komponisten entdecken, was alles gekippt wird, wenn man die Tonalität kippt. Also das ist ein bisschen wie Autofahren bei Glatteis, wenn die Bodenhaftung in eine Richtung aufgehoben ist, ist in alle Richtungen aufgehoben. Und es ist nicht gesagt, dass ein Auto, das ins Schleudern gerät, geradeaus weiterrutscht, sondern es dreht sich auch dabei und hat dann eine Eigenbewegung. Die beiden wichtigsten Eigenschaften der traditionellen europäischen Musik in dem Zustand Ende des 19. Jahrhunderts, als sich das, was dann wirklich was Neues angebahnt hat, davon abgelöst hat, ist ja ein hochentwickeltes Verhältnis zwischen rhythmischen und harmonischen Phänomenen und innerhalb der harmonischen dann auch noch melodischen Phänomene. Und die ganz frühen musikalischen Revolutionäre, also vor allem die Wiener Schule, die haben das gleich bemerkt, vor allem Schönberg hat das bemerkt, dass das Verlassen der Tonalität, dass das Konsequenzen hat für die rhythmisch-metrische Ordnung, weil, wenn ich nur ein ganz einfaches Beispiel sage, in der Harmonik gibt's fortschreitende Akkorde und die schnelleren Noten, die füllen sozusagen die Akkorde mit Stimmen aus und deshalb ist die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebennoten im metrischen Sinn, die ist immer auch zugleich die Unterscheidung zwischen Asis und Tessis, also betonten und unbetonten Taktteilen. Und da kann man sehen, wie das ganz eng zusammenhängt. Man kann den Begriff der Dissonanz als eine Klangwirkung, die meistens, nicht immer, da gibt es besondere Regeln für, aber meistens halt durchrutscht auf die unbetonten Taktzeiten. Man kann mit dem Begriff gar nichts anfangen, wenn man nicht gleichzeitig an die metrische Ordnung denkt, die damit verknüpft ist und die dadurch auch bestärkt wird. Also das sind Phänomene, die sich gegenseitig konstituieren. Und jetzt haben die Komponisten im Laufe des 20. Jahrhunderts, nachdem die Tonalität mal gekippt war, so nach und nach alle Nebengebiete exploriert, die mit umfallen, wenn alle Nebenordnungen, die mit umfallen, wenn die Tonalität fällt. Und manche von diesen Phänomenen sind relativ spät überhaupt erst ausdrücklich behandelt worden, obwohl sie schon bei Schönberg und Webern früh eine Rolle spielen, aber nicht so an der Oberfläche liegen. Und das ist zum Beispiel die Zeitkomposition. Also da gibt es das berühmte Stück Zeitmaße von Stockhausen für Bläserquintett, von dem ich sagen würde, da kommt sein eigentlicher Vorsatz, Zeitschichten zu komponieren, die in verschiedenen Tempi aneinander vorbeifahren. Das ist nur an zwei Stellen wirklich konsequent zu Ende verfolgt, weil der Kontrollwille des Komponisten, oder es ist sicher auch so, dass ein Komponist ein bisschen mit einem schlechten Gewissen rumläuft, wenn er etwas erfindet, was nicht vollständig ausgearbeitet ist, wo er denkt, habe ich jetzt eigentlich meine Arbeit gemacht. Und manche werfen dem Stockhausen so eine Art tyrannisches Vorgehen gegenüber den Musikern vor, aber das kann auch dieses Gewissen sein. Ja? Das sagt, ein Komponist hat nicht zu Ende komponiert, wenn er Dinge offen lässt. Das muss man erst so nach und nach lernen, dass Konzeptualität in der Musik ganz viel offen lässt und trotzdem komplexe Klangereignisse veranlassen kann, auch ohne dass der Komponist mit seiner Intention jedes einzelne Ereignis kontrolliert und willentlich entschieden hat. Und in diesem Stück Zeitmaße von Stockhausen kann man, würde ich sagen, den Nachweis führen, dass er eben Angst gehabt hat, dass durch die vollständige Durchsetzung von verschiedenen Temposchichten Dinge passieren, die in ihrer Sukzession von ihm nicht mehr hundertprozentig kontrolliert werden können. Und es hat in der Folge davon viele Stücke gegeben, die mit vielen verschiedenen Zeitebenen arbeiten. Und wenn das Orchestermusik ist oder Instrumentalmusik ist und man guckt sich solche Werke in der Partitur an, dann stellt man fest, das ist ein unglaublicher notationstechnischer Aufwand. Man muss meinetwegen für eine Stimme, die sich in einem anderen Tempo bewegt als der Schlag, den der Dirigent gibt, eine regelmäßige Folge darstellen in der Partitur, eine regelmäßige Folge von Anschlägen, so darstellen, dass er immer an einer anderen Stelle sich zum Schlag verhält. Sieht unglaublich kompliziert aus, ist auch unglaublich kompliziert zu spielen. Und das Resultat ist eigentlich, dass meinetwegen fünf Musiker unabhängig voneinander jeder eine Regelmäßigkeit spielen, jeder nur eine andere. Ja. Und das, glaube ich, ist ein Beispiel dafür, dass musikalische Produktivvermögen, das Denkvermögen sich beißt mit den Produktionsmitteln. Und da muss man nicht nur eine andere musikalische Ordnung erfinden, die dem adäquat ist, und anderes erfinden, wo das nichts ausmacht, wenn die Musiker in der Zeit nicht da rauskommen, was der Komponist vorgesehen hat. Und gleichzeitig muss man aber auch ein anderes Gesellschaftssystem erfinden. Ja, man muss sozusagen, oder die Arbeitsorganisation muss anders sein. Man muss in dem Fall nicht hierarchische Beziehungen zulassen. Der Dirigent fällt weg. Und die fünf Musiker vereinbaren, wir fangen gemeinsam an, der eine bei Tempo 30, 40, 50, 60 oder so, in einer gewissen Staffelung, und wir nehmen uns vor, das Tempo in die und die Richtung zu steigern, der eine wird schneller, der andere langsamer, und dann wechseln wir uns ab, der Langsamere wird schneller, der Schnelle langsamer, und Dinge dieser Art. Und das ist, wenn man das Material so wählt, dass die Töne, die da klingen, es können ja auch unbestimmte Tonhöhen sein, dass die nicht ungewollte Harmonien ergeben. Das ist also eine Frage der Auswahl des Materials. Wenn man das geschickt macht, dann kann man den Prozess, der als komponierter Vorgang hochkompliziert ist und eigentlich selbst mit hochspezialisierter Arbeitsteilung im traditionellen Sinn gegen das System geht, ne, oder gegen den Sinn der Notenschrift geht. Das ist mit wenigen Absprachen kann man das produzieren. Man muss eben nur die Entscheidungsgewalt über das, was im Resultat erklingen soll, dezentralisieren und die individuelle Entscheidung stärken. Also es gibt in dem Stück oder in dem Projekt, es sind 24 Stücke, das könnten auch 25 oder 23 sein oder 30. Ich habe einfach irgendwann aufgehört, als ich gedacht habe, das ist genug Material. Wenn es noch mehr gibt, kann man das überhaupt nicht mehr proben. Und es sind die Verzweigungen, dass jedes mit jedem irgendwie mal kombiniert werden kann, die sind dann sowieso nicht mehr machbar. Also das ist eine offene Form und ein offenes Projekt. Solche Dinge sind nicht zu Unrecht oder nicht aus Zufall in den 68er Jahren erfunden worden. Und Leute wie Cornelius Cardew oder vergleichbare Ensembles, die haben sich auch durchaus als politische Musiker betrachtet. Ja, die haben so die Befreiung der Musiker vom Diktat der Komponisten und Dirigenten als einen politischen Akt gesehen. Sehe ich auch ein Stück weit so. Ich glaube aber, dass ich keinen Rückzieher mache oder dass es kein feiger Akt ist zu sagen, das ist ein Stück Musik, ja. Und das ist kein antiautoritärer Kinderladen. Und das ist auch nicht der Versuch, über musikalische Indoktrination, das politische Bewusstsein von Leuten zu verändern. Sondern das ist nur ein Reflex darauf, dass unsere Vorstellungen von Musik unter bestimmten politischen, arbeitsteiligen Bedingungen entstanden sind. Und dass, wenn man musikalisch freier sein will, was dann natürlich politische Implikationen hat, dann kommt man aus bestimmten Gefängnissen nur raus, wenn man die politischen Ursachen reflektiert hat, die zu diesen Einengungen geführt haben. Also es ist einfach so, dass bestimmte Mechanismen der Kontrolle weitergegeben werden und in Selbstkontrolle verwandelt werden. Es gibt zu dem Projekt alle möglichen Vorgänger, unterschiedlichster Art. Da gibt es ein Heft mit 28 Stücken, das heißt Vorschläge oder eigentlich mit Untertitel Vorschläge zur Verüberflüssigung der Funktion des Komponisten. Das sind eigentlich nur verbale Anweisungen und das sind reine Spielanleitungen, die man nicht unbedingt aufführen muss oder die gut auch dann sachgerecht genutzt sind, wenn man sie nur benutzt, um miteinander Musik zu machen, ohne damit an die Öffentlichkeit treten zu wollen. Und hier muss halt der Aspekt, dass es in begrenzter Zeit einstudiert werden kann und dass halt dann schließlich Leute kommen und das hören wollen. Das muss mit bedacht werden. Ich bin der Meinung, dass die Musik des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts, dass die eine ganz eigene Problemstellung bereitstellt, die angepackt werden müssen. Ja, es gibt sowas wie einen Zwang, der im Material steckt. Wenn man die Fragen, die da drin stecken, überhaupt adäquat behandeln will. Also man muss sich fragen, was sind eigentlich die Eigenschaften der neuen Musik im Verhältnis zur traditionellen? Und auf diese Fragen sollte ein Stück, das heute komponiert wird, eine Antwort versuchen. Und wenn man jetzt versucht, die Frage zu beantworten, wie hängt das musikalische Material, die Entwicklung des Materials, das jetzt vorliegt, zusammen mit seinen Organisationsformen, die zusammen dann die Arbeitsteilung bestimmen oder die Methode bestimmen, mit der das aufgeführt werden kann. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, mit der Musik jetzt stilistisch Neuland zu erobern, sondern das ist etwas stilistisch anderes, wenn man Leuten beim Denken zuhören kann, ja. Und je öfter, das ist ja nicht von vorne bis hinten so, aber je öfter das gelingt, die Situation zu erzeugen, dass man hören kann, wie verschiedene Intentionen aufeinander kommen. Je öfter das gelingt, die Situation herzustellen, desto zufriedener bin ich, Gerade auch dann oder erst recht dann, wenn es nicht so klingt, wie ich es komponiert hätte. Denn wenn ich es hätte komponieren wollen, hätte ich es ja gemacht.